Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Ja, es ist die Folge vor einem Bundesligaspiel, aber nicht nach einem Bundesligaspiel. Bochum haben wir natürlich in aller Breite, Tiefe aufgearbeitet. Carsten, und jetzt ist weiterhin Länderspielpause, aber die hat uns beide zu einer kleinen Exkursion, sage ich mal, geführt. Für mich war es nicht so weit, weil sie in Düsseldorf stattfand und ich mit dem Fahrrad hinfahren konnte. Aber du hast dich auch aufgemacht ins Rheinstadion. Wir machen jetzt nicht Werbung für den Namensgeber der Arena. An der Stelle, an der Borussia große Erfolge gefeiert hat, nicht in diesem Stadion, aber in dem hat zumindest jetzt die deutsche Nationalmannschaft mal eine hingestellt. 5:0 gegen Ungarn und wir waren dabei.
Ganz genau, hoch oben auf der Pressetribüne gesessen. Steile Angelegenheit ist das ja in Düsseldorf und gutes Spiel gesehen, würde ich mal sagen. Hat Spaß gemacht und glaube, dass das auch den meisten der knapp 50.000 Zuschauer oder eigentlich fast allen, bis vielleicht die paar, die aus Ungarn dann da waren, denen mag es nicht so gefallen haben, aber die meisten hatten richtig Spaß und waren völlig losgelöst, wie ja die neue Hymne der deutschen Nationalmannschaft da suggeriert. Ja, und wir haben ein Debüt gesehen, ein Debüt eines Mönchengladbachers. Das war für uns natürlich eine schöne Steilvorlage, auch zu dem Spiel hinzufahren und später in der Mixzone lange zu warten, bis er dann auch vorbeikam. An den wartenden Journalisten Marc-André Ter Stegen hat das erste Spiel als neue Nummer 1 des Deutschen Fußballbundes gemacht und er hat 0 gespielt und er war sehr zufrieden mit seinem Debüt.
Ja, Major Mats sozusagen, hinten im Tor, nicht völlig losgelöst, sondern ja doch eigentlich lange losgelöst vom Spiel an sich, außer mit dem Ball am Fuß, weil er dann nur einen Ball drauf bekommen hat. Den hat er aber wirklich bravourös pariert und ja, dementsprechend sehr gelungen. Also es hing ja dann das Trikot mit der Nummer 1, um das nochmal zahlenmäßig zu untermauern. In der Kabine, was stand da drunter? Aus Mönchengladbach für Deutschland. Das hat er geschafft, 30 Kilometer weiter sozusagen, aber ja weit entfernt von seinem mittlerweile seit 10 Jahren Wohnort in Barcelona. Und wir haben schon gescherzt, eigentlich musste er einmal seine komplette Frisur ablegen, so lange musste er warten. Jetzt hat er neue Haare und eine neue Rolle beim DFB. Marc-André Ter Stegen, das war die Gladbacher Note bei diesem Länderspiel. Und sonst haben wir, glaube ich, ziemlich viel guten Fußball gesehen. Und es war dann doch mal eine Wonne, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, in diesem Rahmen zuzuschauen, das ist schon Fußball, ja, also noch nicht vom anderen Stern, aber gerade die Herren Wirtz und Musiala scheinen das Potenzial zu haben, sich dahin zu bewegen.
Ja, das sagen ja fast alle Experten, dass es da in Richtung absolute Weltklasse geht. Es wird wirklich schon sozusagen geschakert, wer von beiden dann mal irgendwann Weltfußballer wird oder sogar vielleicht beide, nicht zeitgleich, aber dass beide auf jeden Fall da in die Richtung gehen und dass Musiala jetzt nicht nominiert wird für die Wahl, da sind ja auch schon einige pikiert. Ja, den Wirtz haben wir ja vor kurzem schon gesehen in Gladbach, auch bei der Arbeit hat er auch 2 Tore geschossen. Jetzt hat er 1 geschossen und der ist gut, der ist richtig gut. Was ich besonders gut an ihm finde, muss ich sagen, er ist ja jetzt kein Riese und hat nicht den Riesenbody und was weiß ich, aber man kann ihn, glaube ich, ganz, ganz schwer nur aus dem Gleichgewicht bringen. Also egal, wer ihn da rammelt und rempelt, er bleibt stehen, bleibt standhaft und ist immer im Spiel drin, schon klasse. Ja, Musiala ist einfach mega elegant. Das ist wirklich, du hast gesagt, eine Wonne, dem zuzugucken. Und schnelle Bewegungen und katzengleich wird er ja manchmal verglichen, wenn er da so zwischen den Gegenspielern durchschlängelt. Also insgesamt, die beiden, die sind schon richtig klasse. Aber ich fand auch jetzt Kai Havertz in der neuen Rolle sehr effektiv, hatte viele Abschlusschancen, zweimal die Querlatte getroffen, also ein bisschen gewembläht. Viel drin in dem Spiel, würde ich sagen.
Ja, und für Ter Stegen war es ja schon das 41. War selbst überrascht, als ich mal geguckt habe, dass er damit auf Platz 8 der historischen Torwartrangliste beim DFB ist. Gut, die anderen, die waren lange Nummer 1, die haben Titel gewonnen. Jetzt hat er 40 Spiele als Nummer 2 oder 3 gemacht und nun eben das erste als Nummer 1. Und ja, mit 32, wenn er jetzt noch irgendwie 8 Jahre da im Tor steht, dann kann er auch einige Länderspiele dazukommen. Vielleicht knackt er dann sogar noch die 100, je nachdem, wie lange er sich bewährt. Jetzt ist das Ziel erst einmal die WM 2026. In den USA, Kanada und Mexiko. Und Carsten, du hast gerade das Stichwort Weltfußballer gesagt. Das ist vielleicht eine gute Brücke zu einem Halb-Nationalmannschafts-, Halb-Gladbach-Thema. Wir haben natürlich auch Niklas Füllkrug beobachtet, der auch getroffen hat zum 14. Mal im 22. Spiel. Und ein ehemaliger Weltfußballer, der einzige, den Deutschland je hatte, hat sich dem Thema Mittelstürmer in seiner Sky-Kolumne gewidmet. Und Lothar Matthäus sagt, ja, Füllkrug, ganz gut natürlich, aber was eigentlich mit dem Tim Kleindienst? Der wäre doch eine Alternative für die neue Position.
Ja, Matthäus hat ja als Ex-Borusse Borussia immer noch sehr im Blick und hat offenbar dann auch die vergangenen beiden Spiele sich angeschaut und gesehen, was ein Tim Kleindienst da geleistet hat. Der hat da Tore geschossen, nicht alle haben gezählt, aber zumindest hat er zwei gemacht. Und am Ende ist es so, dass er einer der wenigen klassischen deutschen Mittelstürmer in der Bundesliga ist und damit sowieso schon im Fokus steht, zumal ja jetzt Julian Nagelsmann auch das System ein wenig umgestellt hat, hat mit im 4-2-3-1, also in dem System, in dem die Gladbacher jetzt auch spielen, seine Mannschaft formiert, hat Kai Havertz, der ja bisher immer die Alternative zu Füllkrug war, zurückgezogen und Füllkrug und Havertz zusammen auf den Platz gestellt. Füllkrug als Zielspieler und Havertz als hängende Spitze, als Zehner, als 9,5, wie immer man das bezeichnen will. Und wenn das so bleibt, könnte durchaus Bedarf sein, dass ein Füllkrug Backup mal da sein sollte. Und da hat eben Matthäus Kleindienst ins Spiel gebracht. Ich finde das auch völlig logisch. Vergangene Saison Kleindienst wie Füllkrug 12 Tore geschossen. In der Saison davor Zweitliga-Torschützenkönig. Also der weiß, wie es geht. Und ja, er ist jetzt genauso alt wie Füllkrug, als er sein Deutschlanddebüt gefeiert hat. Und Füllkrug stellt ja unter Beweis, dass das Alter definitiv mal nicht vor Toren schützt.
Ja, ich meine, Miro Klose ist mit 36 Weltmeister geworden, also da haben beide ja noch mächtig viel Zeit und können die, was ist es dann, WM 2030, EM 2032 noch ins Visier nehmen. Alles vielleicht möglich, aber warum nicht? Jetzt sind es 4 Bundesligaspiele bis zur Länderspielpause danach und wer weiß, wenn Tim Kleindienst da irgendwie 4-mal trifft, ist vielleicht schon die Tür offen oder im November nochmal eine Bewährungschance. Also ja, das sind jetzt 2 sehr wichtige Slots für ihn. Wir haben ihn auch im Interview letzte Woche darauf angesprochen, wie er das Thema so sieht und klar, die Antwort ist die es eigentlich immer gibt. Ich kann es ja nicht beeinflussen, also nicht entscheiden, beeinflussen natürlich schon. Und genau das will er dann auch machen, mit Toren, mit Führungsqualitäten, die er in Gladbach untermauert. Und letzten Endes muss dann Julian Nagelsmann entscheiden, ob er Lust darauf hat. Er hat ja auch schon Kevin Behrens und Marvin Ducksch eine Chance gegeben. Das heißt, es muss ja nicht so sein, dass Tim Kleindienst auch wirklich zur WM fährt. Aber von den knapp 20 Länderspielen, die es sind bis dahin, da fällt dann ja vielleicht mal eines ab oder zwei. Und dann, glaube ich, wäre das eine richtig gute Sache. Und er könnte, je nachdem wann es dann passiert, auch der älteste Gladbacher DFB-Debütant sein. Ich glaube, Hans-Günther Bruns ist da bislang der Älteste, aber Stindl und Hofmann beispielsweise waren ja auch schon Ende 20. Also ja, die Tür, die kann auch noch im nahezu hohen Alter aufgehen.
Ja gut, und ich wäre fast schon überrascht, wenn es nicht zu diesem Debüt kommt in dieser Saison. Zumindest wenn Kleindienst so weitermacht, wie er jetzt in Gladbach angefangen hat. Unter anderem auch mit seinen Führungsqualitäten und seinen damit auch vorhandenen Teamplayer-Qualitäten. Das sind ja Dinge, auf die Julian Nagelsmann auch immer schaut. bei der Konstruktion einer Mannschaft. Und wie gesagt, Niklas Füllkrug, der ja jetzt bei West Ham in der Premier League spielt, der wird vielleicht ja auch mal angeschlagen sein, der wird vielleicht mal nicht können. Und ja, warum dann nicht im Kleindienst? Ich bin sehr gespannt. Aber erstmal hat natürlich auch Kleindienst im Interview ganz klar rausgestellt, dass eben Gladbach das Hauptthema für ihn ist. Und das ist ja auch richtig so. Am Ende geht es nur über die Bundesliga in die Nationalmannschaft. Und ja, wie gesagt, für Kleindienst, der ja für viele junge Spieler in Gladbach ein Vorbild ist, mit seiner Karriere, mit dieser Geduld, die auch hinter seiner Karriere steckt, bis er dann jetzt dort angekommen ist, wo er jetzt ist, da kann auch Füllkrug dann eben das Vorbild sein, dass man eben auch spät noch dazustoßen kann zum DFB und eine Riesenrolle spielen kann, weil Füllkrug ist ja eine extreme Tormaschine im deutschen Trikot und ja, hat es dann auch unter unseren Augen wieder unter Beweis gestellt, hat sein Tor gemacht und ist halt einer, der da tatsächlich den Kleindienst vielleicht die Tür aufmacht, weil er eben Mittelstürmer ist. Und Mittelstürmer waren, das hat Matthäus auch gesagt, in Deutschland früher wirklich eine große Nummer und haben bei den großen Erfolgen immer ihren Anteil gehabt. Und es ist eine kleine Reminiszenz, auch jetzt in der Nationalmannschaft. Und ich finde es gut, muss ich sagen.
Ja, ein Mittelstürmer ist Kevin Stöger nicht, aber er ist auch ein Spätberufener und mit seinem Werdegang dann auch ein Vorbild für diverse Gladbach-Spieler, sowieso mit seiner Spielweise jetzt auch, seit er da ist. Er hat kurz nach seinem 31. Geburtstag nun sein Debüt für Österreich gefeiert, durfte 8 Minuten plus Nachspielzeit ran in Slowenien. Ja, der Untergrund, der gefiel allen Österreichern nicht so unbedingt und ihm sicherlich auch nicht als Vereintechniker. Da muss der Rasen wohl ja in einem, wie, ich weiß nicht, ob Ralf Rangnick sagte, erbärmlichen Zustand oder sinngemäß meinte er das. Naja, aber jedenfalls ist Kevin Stöger jetzt österreichischer Nationalspieler und er ist ja ein besonderer Spieler da, also nicht wegen seiner Bundesliga-Erfahrung, die hat wirklich jeder einzelne Spieler gehabt, den Österreich da aufgeboten hat in diesem Spiel, aber das hat ein Ex-Gladbacher Max Wöber herausgestellt, der ist ja einer der wenigen, die so gar keinen RB-Bezug in ihrer Karriere haben, der weder in Salzburg ausgebildet ist, noch in Leipzig gespielt hat. Er bringt irgendwas anderes ein. Wöber hat ihn einen Freigeist genannt und das ist es ja auch, was ihn in Gladbach so wertvoll macht, gepaart mit seinen läuferischen Qualitäten und seinen Führungsqualitäten. Ja, und damit haben wir jetzt sozusagen mit Kleindienst und Stöger auch die beiden genannt, die für Borussia stehen, für die, ja, nicht jetzt komplett neue Borussia, aber sicherlich für einen neuen Ansatz, einen neuen Weg und dann vielleicht auch einen neuen Aufbruch in dieser Saison.
Ganz genau, ja, und Kevin Stöger ist ja auch ein positiver Typ. Also die Österreicher hatten ja schon öfter solcherlei Freigeister, Andreas Herzog, da kann man sich dran erinnern, und den einen oder anderen dann auch aus früheren Zeiten, Herbert Prohaska oder Spieler wie die, damals glaube ich noch Matthias Sindelar, ganz früh in den 30er Jahren, der Papierrinne genannt, weil er so ein Schmalhans war. Also ja, die Österreicher haben eine gewisse Tradition und ich finde es auch da fast schon ein bisschen bemerkenswert, dass einer wie Stöger, wenn man ihn so spielen sieht, da noch gar keine Rolle gespielt hat, müsste eigentlich dafür sprechen, dass die Österreicher einen unfassbaren Kader haben.
Oder sich tatsächlich so durch RB-isiert haben, dass dann so ein Stöger auch mal durchs Raster fällt vor lauter Leimer, Seiwald, Sabitzer und wie sie alle heißen, dann ja, vielleicht auch bisher kein Platz war für Stöger.
Ja, und da sind wir ja bei Ralf Rangnick, das muss man sagen. Ralf Rangnick ist ja sozusagen das große Hirn hinter dieser ganzen RB-Geschichte, aber jetzt kommt der, ja, ich denke immer an diesen Emoji mit dem erhobenen Zeigefinger, den Klug-Emoji oder den Klug-Scheißer-Emoji. Der Stöger spielt in Gladbach und Ralf Rangnick ist bekennender Gladbach-Fan, zumindest der Fohlen-Elf-Fan gewesen und vieles, was auch in seine Mannschaften wiederzuerkennen ist, sowohl auch im RB-Kosmos oder vorher auch bei Hoffenheim, hat ja auch seine Wurzeln so ein bisschen im Mönchengladbacher Fußball, in der Fohlen-Elf von Hennes Weisweiler. Und ja, möglicherweise war dieser Wechsel von Stöger mitentscheidend, dass er eben jetzt im Gladbacher ist und jetzt ganz anders nochmal im Fokus von Ralf Rangnick auch ist. Ich will ihm nicht absprechen, dass er nicht auch auf Bochum schaut, aber ist ja ehemaliger Schalke-Coach, da hat man ja im Ruhrgebiet auch so ein bisschen zu gucken. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass der Weg über Gladbach in die Nationalmannschaft, du hast ja eben schon Stindl, Hofmann genannt, auch für die Spieler, die dann vielleicht schon ein paar Jahre älter sind, wirklich einer sein kann, macht Gladbach natürlich auch interessant für andere Spieler, keine Frage. Und ja, Ich glaube, dass das dem Stöger richtig guttun wird und dass Gladbach da richtig von profitieren wird, weil, du sagst es, 31, da ist die WM seine letzte Chance und die wird der Kerl ergreifen wollen. Und wenn er so weiterspielt wie jetzt, wird er die WM schaffen und dann wird Gladbach richtig Spaß an ihm haben.
Ja, als Österreich das letzte Mal dabei war, war Kevin Stöger 4 Jahre alt, 1998. Lange her, das ist das, was Ralf Rangnick sich vorgenommen hat, der ja immer erzählt, er hätte als Kind in Gladbach Bettwäsche geschlafen. Ich weiß gar nicht, ist Rangnick Jahrgang 57? Da frage ich mich immer, wann er sich noch als Kind bezeichnet oder wo er diese Bettwäsche herbekommen hat, weil ich glaube,
Selbst gestrickt.
Wollbettwäsche oder was?
Herzlichen Glückwunsch, das hat garantiert gekratzt.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, gab es überhaupt schon einen Fanshop, gab es ja gar nicht in den 70ern, da wurden auch die Schals ja selber gestrickt und Trikots eigentlich ja auch gar nicht offiziell verkauft, das ist ja so eigentlich fast ein Produkt erst der 90er in dem Sinne. Ja, aber Ralf Rangnick hatte Gladbach Bettwäsche, na gut, er meint sicherlich im übertragenen Sinne, weil man das ja so sagt, der und der hat schon als Kind in einer bestimmten Bettwäsche geschlafen. Ja, wer schläft noch in bestimmter Bettwäsche? Thomas Schwanscherer in...
Also, hattest du eigentlich auch Gladbach-Bettwäsche?
Ich hatte gar keine Bettwäsche.
Sehr straight.
Schwanscherer, jetzt hast du mich abgelenkt, hat in Tschechien Bettwäsche vielleicht geschlafen oder von Sparta und Slavia Prag. Vielleicht so eine zusammengenähte, weil er ja auch schon für beide Vereine mal gespielt hat, der alte Wandervogel. Aber er hat auf jeden Fall sein Comeback gefeiert für Tschechien nach fast 10 Monaten. Ja, es war nicht ganz so erfolgreich. 1-4 in Georgien verloren. Dagegen hat Grant Leonranas 4-1 gewonnen mit Armenien gegen Lettland. Ich will jetzt nicht ganz tief eintauchen, aber das ist ja in der Nations League auch nicht unwichtig, vielleicht seine Gruppe zu gewinnen, denn das könnte Chancen ergeben in Sachen WM-Quali, WM-Playoffs. Aber ja, das wäre wirklich, würde den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt hier erklären. Und Joe Skelly und die USA haben eine große Enttäuschung erlebt. Gegen Kanada kann man mal verlieren sicherlich, aber zu Hause hatten die USA das seit 1957 nicht mehr getan. Jetzt eine kleine Blamage gegen den Nachbarn. Irgendwie kommen die USA nicht von der Stelle. Ne? Ich finde, das ist und bleibt ja eine seltsame Fußballnation. Man könnte auch sagen, vielleicht gar keine. Aber ja, ob die das mal schaffen, jetzt so sich richtig gut aufzustellen für die Heim-WM, das wage ich zu bezweifeln. Irgendwie kommen die nicht aus dem Quark.
Ja, die Amerikaner und der Fußball, das ist schon eine besondere Beziehung. Und die Gladbacher haben ja schon so ein bisschen mal, muss man sagen, vom amerikanischen Fußball profitiert. Casey Keller, der Torwart, dann natürlich Fabian Johnson, fand ich ein richtig guter Spieler, der ein bisschen wenig oder sehr wenig, viel zu wenig wahrscheinlich aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Michael Bradley, damals auch ein sehr in seinen ersten Jahren oder in seiner ersten Zeit ein sehr dominanter zentraler Mittelfeldspieler vor der Abwehr. Naja, und jetzt eben Joe Skelly, der ja auch in jungen Jahren jetzt schon wirklich viele Spiele für Gladbach gemacht hat und somit in der Gegenwart eben ein bisschen was prägt. Also was Gladbach und den US-Fußball angeht, klappt es ja ganz gut. Der Urborusse Bertie Vogts war über Jahre Berater des amerikanischen Verbandes, als Jürgen Klinsmann dort Cheftrainer war. Also da sind schon Beziehungen da und ich glaube auch, dass die amerikanische Art, Fußball zu spielen, vor allem dieser Teamgeist, dieses typisch amerikanische, so wir alle zusammen, dass das sogar sehr zu Gladbach passt und dass der ein oder andere Spieler aus den USA mit Sicherheit hier auch zu Gladbach passen würde. Aber du hast natürlich recht, in der Summe kommt der amerikanische Fußball, der US-amerikanische Fußball nicht so richtig aus den Puschen. Und ich bin gespannt, ob Pochettino, der jetzt Trainer werden soll, da die große Wende reinbringt. Klinsmann hat es ja für eine Zeit lang tatsächlich geschafft, mit seiner Euphorie da was zu bewegen. Doch der Verband war dann, glaube ich, sehr, sehr konservativ, auch in seinen Entscheidungen, hat vieles nicht mitgetragen und das Hauptproblem ist, glaube ich, dass die MLS als Liga immer sehr dominant ist im Vergleich auch zum Nationalmannschaftsfußball und dass deswegen die Amerikaner auch immer wieder Probleme bekommen.
Ja, und wenn man sich so diese Clips aus der MLS ansieht, die einem da manchmal in die Timeline gespült werden, ist das schon sehr hanebüchen, was da teilweise noch für Fußball gespielt wird. Also ja, das Gefälle auch zwischen den allerbesten Spielern und denen in der zweiten und dritten Reihe immens. Ich fand, Casey Keller war für mich immer wie so ein britischer Torwart. Eigentlich hat er auch lange in England gespielt auf der Insel. Naja gut, und Fabian Johnson, einer der besten amerikanischen Fußballer, wo wir immer gesagt haben, ja, mein Gott, wenn der gewollt hätte, hätte er vielleicht beim FC Barcelona gespielt. Eben ein waschechter Münchner. Also kein richtiges Produkt der amerikanischen Fußballschule. Dagegen Joe Skelly schon, auch einer, der jetzt im Prinzip im Verein gespielt hat, obwohl es das ja nicht so richtig gibt da in der Jugend, aber dann eben auch Akademie beim New York City FC und ja, den Weg rüber gewagt. Mal schauen, wo seiner noch hinführt. Er ist ja erst 21, hat aber jetzt schon über 100 Spiele für Gladbach.
Ja, und das ist ja schon bemerkenswert, finde ich. Und zu Casey Keller vielleicht noch. Also erstmal, wie gesagt, war ein richtig, richtig guter Torwart. Und der war schon wirklich sehr amerikanisch, das muss ich sagen. Ich hatte ja mal das Vergnügen, ihn zu Hause in seiner Burg, er hatte in so einer burgähnlichen Anlage da gewohnt, in der Nähe von Willich. Und als
Forst,
er hier war,
in Forst.
Und da hatten die richtig Spaß, die Kellers. Und ja, doch, die sind schon so amerikanisch, wie man sich die Amerikaner vorstellt, auch so vom gesamten Denken her und so. Ich weiß mal, er sagte, naja, schon ganz schön hier in Düsseldorf zu wohnen, wegen den Flügen, wegen dem Flughafen und so weiter. Ich sage, ja gut, dann und einkaufen und all diese Dinge. Und sage, ja gut, in Düsseldorf, meine Frau fliegt immer gerne nach London zum Einkaufen.
Ja, sag ich Düsseldorf ja, die Inselverbundenheit.
Ne, die Inselverbundenheit. Es hat in Fulham gespielt, ein Stadion direkt an der Themse, am Themsebogen. Klar, also er hat auch lange in England gespielt, von daher Casey Keller jetzt inzwischen da auch mit im amerikanischen Verband eingebunden. Aber wie gesagt, in Gladbach ein toller Torwart gewesen, hat viele, viele gute Sachen gemacht, war Kapitän von Borussia Mönchengladbach und unvergessen vielmehr, seine Ringereinlage mit Günther, dem Maskottchen.
Ja, den er im wahrsten Sinne aufs Kreuz gelegt hat. Ja. Und natürlich hat er mal ein bisschen gepöbelt gegen den ersten FC Köln. Das weiß ich auch noch.
Kam gut an.
Der buchstäbliche Mic Drop, als er dann das Mikrofon hat fallen lassen. War es nicht sogar noch dieses Eistütenmikrofon oder gab es das damals nicht mehr? Habe ich irgendwie so das Bild vor Augen, als wenn er da diese Eistüte.
Ich glaube, die Zeit war vorbei. Die Eistüte war ja damals mit Carsten Kramer, inzwischen ein hohes Tier bei Borussia Dortmund, als auch so die Kampagne kam, mein
Freund im Stadion. Was nur, glaube ich, nicht in seinem Wikipedia-Eintrag steht. Das hat er irgendwie getilgt.
Ja, gut, aber Vergangenheit ist nicht immer das, was jeder wissen will. Egal, gucken wir nicht auf Dortmund, gucken wir auf Gladbach und gehen wir weg von den Amerikanern, würde ich fast mal sagen, und überlegen.
Hin zu den Schwaben,
Länderspieliges, oder? Zu den Schwaben vielleicht. Ja, haben wir noch irgendwas Länderspieliges irgendwie vergessen?
Ja, wir haben ex-Borussen-mäßig ein Länderspieldebüt von Manu Kone. Da habe ich mich gefragt, gab es das schon mal, dass einer als Spieler des einen Vereins nominiert wurde und dann sein Debüt für den anderen gefeiert hat. Das kommt jedenfalls selten vor. Und bei Gladbach ist es mir jetzt wirklich nicht eingefallen. Vielleicht hätte Thomas Gruhlke, unser Kollege, noch einen Einfall. Aber ja, das fand ich außergewöhnlich. Er ist jetzt also französischer Nationalspieler. Die haben erstmal verloren gegen Italien. Ja, da ist ein bisschen Stunk jetzt direkt in Frankreich, weil trotz des Halbfinals bei der EM war man da ja auch nicht so zufrieden. Jetzt steht Didier Deschamps in der Kritik. Aber ja, ich denke, bevor wir jetzt zu weit abschweifen und alles Länderspielmäßige durchgehen, dann vielleicht doch über die Schwaben reden, die am Samstag in den Borussia-Park kommen. Gladbach gegen Stuttgart, 15:30.
Ganz genau. Und wir erinnern uns an die vergangene Saison. Die Saison, in der Stuttgart neben Leverkusen schon das große Überraschungsteam war. Da hat Gladbach 3:1 gewonnen im Borussia-Park gegen den VfB. Damals zum Start der Rückrunde war es, glaube ich. Und richtig gut gespielt. Robin Hack, Doppelpack. Das reimte sich sogar.
Ja, und es war der Jahresauftakt. Der
Jahresauftakt, genau. Das
Ende der Hinrunde.
Gehörte noch zur Hinrunde, war aber der Jahresauftakt. Und der Auftakt für Robin Hacks, großes Halbjahr in seiner ersten Saison für Gladbach, schwang er sich da zum besten Torschützen auf und gegen Stuttgart hat es sozusagen richtig begonnen. Und ja, insgesamt zeigt dieser Rückblick auf das Spiel ja, dass man den Schwaben beikommen kann, wobei jetzt natürlich auch eine Stuttgarter Mannschaft kommt, die nicht wirklich gut gestartet ist. 6 Gegentore, noch nicht gewonnen, tut sich ein bisschen schwer, das wieder auf den Platz zu bringen. Man muss sagen, das wird jetzt wirklich eine ganz schöne Nagelprobe, auch für Sebastian Hoeneß, den Trainer, diese Geschichte da im Lot zu halten. Wenn da noch die Champions League dazukommt, dann mit Sicherheit auch da gibt es vielleicht das ein oder andere unschöne Erlebnis. Ich bin gespannt, aber jetzt geht es ja für Gladbach erstmal darum, Yannick, den Stuttgart dann hier im Borussia-Park ein unschönes Erlebnis zu bereiten und vor allem aus Gladbacher Sicht gesehen, im zweiten Heimspiel dann wirklich auch bestenfalls zu gewinnen, aber auf gar keinen Fall zu verlieren.
Ja, und einfach auch diesen komischen Geistes- und Gemütszustand der Stuttgarter zu nutzen. Unser Praktikant Moritz sitzt hier gerade neben mir oder mir gegenüber und der hat nachgeguckt, dass auch die Laufwerte bei den Stuttgartern bislang ziemlich desaströs waren. Oder waren sie in Unterzahl eigentlich? Nein, ne? Ja, also es läuft noch nicht, die Stuttgarter laufen noch nicht und es ist ja dann vielleicht mal gut, so eine Mannschaft auch genau auf diesem falschen Fuß zu erwischen. Dann denkt man schon wahrscheinlich an Real Madrid. Nächste Woche spielt der VfB im Bernabeu und hat aber in der Bundesliga noch kein Spiel gewonnen. Ja, da kann man dann vielleicht reinpreschen und auch so diesen Schwung nutzen, den jetzt Gladbach bekommen hat durch den Sieg in Bochum. Es reicht momentan relativ wenig, um so ein bisschen was zu entfachen. Ja, und genau, nicht eben wie im Vorjahr dann auch die beiden Heimspiele gegen Top-Teams, damals waren es Leverkusen und Bayern, zu verlieren, sondern zumindest mal zu punkten, nicht zu verlieren, wobei das ja fast schon wieder ein bisschen zu defensiv klingt, einfach mal vielleicht nur wirklich zu sagen, ja komm, dann schlagen wir den VfB Stuttgart und jener Robin Hack hat sich ja auch, das Thema haben wir vielleicht noch, zurückgemeldet letzte Woche bei einem Test der U23 gegen Venlo, hat er gleich dreimal getroffen und ich würde sagen, da war schon wieder das heiße Füßchen unterwegs.
Ja, das sagte ja Gerardo Seoane in der Hochphase der Hackschen Schaffenskraft, als er traf und traf und traf. Und jetzt trifft er wieder. Ja, wichtig, glaube ich. Wichtig für Seoane, wichtig natürlich für Robin Hack, der wirklich durch seine Fußprobleme und dann seine Infekte da die gesamte Vorbereitung verpasst hat. Er scheint jetzt dann so langsam auf Betriebstemperatur zu sein, hat ja auch schon Einsatzminuten bekommen in der Bundesliga. Und ja, also er macht jetzt richtig Druck, würde ich mal sagen, mit den drei Toren auch auf Alassane Player. Das ist ja sein, würde ich sagen, Konkurrent da auf der halblinken Seite, wo man eben den Hack auch gut verorten kann. Und glaube zwar jetzt nicht, wir werden über die Aufstellung gleich noch sprechen, deswegen das jetzt nur angerissen, glaube zwar nicht, dass er Player schon verdrängt, aber definitiv gut zu wissen, dass da einer ist, den man reinbringen kann und der weiß, wo das Tor steht. Und Hack ist ja auch ein total positiver Typ. Der passt, glaube ich, so gut rein in diese neue Stimmung, die bei Borussia herrscht. Ist ja einer von denen, die schon immer nach ganz kurzer Zeit einen roten Kopf haben, wenn sie auf dem Platz sind, weil er so viel engagiert durch die Gegend ist und vieles bewegen will. Und das, wie gesagt, passt ja jetzt ganz gut zur neuen Mentalität, die vor allem durch Stöger und Kleindienst ja dann auch personifiziert wird. Ja, und da muss sich der Player jetzt schon strecken, glaube ich, gegen diesen Konkurrenten Robin Hack. Und da kann man als Trainer doch nur sagen, Dankeschön, liebe Leute, dass ihr so eine Konkurrenz da aufbaut.
Ja, komm, dann bevor wir jetzt drumherum tanzen, lass uns doch reden über die Aufstellung.
Aufstellungstipp.
Ja, im Tor der Mann, der viel gesessen hat in den vergangenen Tagen, nämlich zweimal 90 Minuten auf der Bank. Die Schweiz hat wirklich eine sehr enttäuschende Länderspielphase erlebt. 0-2 in Dänemark verloren, dann 1-4 gegen Spanien. Das war farbenfroh, also erstmal zwei Platzverweise in Dänemark, einer gegen Nico Elvedi, obwohl der war wirklich fragwürdig. Und dann ja, hat es Granit Xhaka mal wieder erwischt. Der fehlte also auch gegen Europameister Spanien. Da die Schweiz dann in Überzahl. Und ja, Gregor Kobel, der Nachfolger Jan Sommer, hat gleich 4 Gegentore bekommen. Weiterhin nicht zu 0 gespielt im Schweizer Trikot. Ja, und für Jonas Omlin, weiß ich nicht, wird es im Training wichtig gewesen zu sein, sich zu positionieren bei Patrick Folletti, der ihn ja aber auch schon sehr lange kennt, der sehr bekannte Schweizer Torwarttrainer. Aber ja, Spielpraxis gibt's dann erst am Samstag wieder gegen Stuttgart.
Genau, Folletti war ja zuletzt auch hier mal beim Training, habe ich kurz mit ihm gesprochen. Der hat ja eine richtig gute Bilanz, was so seine Torwartausbildung angeht. Jan Sommer natürlich gehört dazu, Omlin gehört dazu, Kobel gehört dazu. Also da ist schon einiges herausgekommen aus der Schweizer Torwartschule und Gladbach hat ja auch ordentlich davon profitiert. Hat schon die dritte Nummer 1 aus der Schweiz, Jörg Stiel, dann Jan Sommer über ja die ganz, ganz lange Zeit und jetzt eben Jonas Omlin und ja, der steht auch nicht zur Diskussion, würde ich sagen, hat gegen Bochum eine wirklich mal richtig tolle Parade gezeigt bei diesem Knallschuss, der da kurz vor Schluss noch kam, hat dann die Null auch festgehalten, was glaube ich für ihn persönlich sehr wichtig war. Ja, und wenn man dann auf die Viererkette schaut, würde ich fast mal sagen, never change a 2-0 winning Viererkette, oder?
Never change zero holding Viererkette mit der White West, die sie anhatten. Genau, ja, das sehe ich auch so. Wenn alle gesund zurückkommen, Nico Elvedi, wie gesagt, muss ja auch nicht so viel spielen. Kuitakura ist noch unterwegs, aber er scheint auch gut durchzukommen. Joe Skelly, ja, auch einer der späteren Rückkehrer, klar, da werden ein paar vielleicht müde sein. Luka Netz, einmal Israel, einmal Estland mit der U21, aber ich sag mal so, Reisestrapazen sollten sie alle nicht davon abhalten, dann auch am Samstag gegen Stuttgart aufzulaufen.
Ja, zumal Joe Skelly hat, glaube ich, so die weiteste Reise, aber ist ja noch ein junger Kerl und wird sich das mit Sicherheit auch nicht nehmen lassen, dann so ein Bundesligaspiel zu machen. Glaube nicht, dass Stefan Leiner da jetzt so nah dran ist, ihn abzulösen. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass Sioane ohne große Not die Mannschaft verändern wird. Über eine Position müssen wir sicherlich konkret reden. Das ist die, sagen wir mal, wechselhafteste Position in der ganzen Konstruktion im Moment. Das ist im zentralen Mittelfeld. Es geht nicht um Julian Weigel, der ja alles dafür tut, dass wir keine Debatte über ihn machen müssen. Ich sehe ihn ja doch immer etwas positiver als du. Und bisher gesehen hast, jetzt bist du ja auch Fan sozusagen geworden. Und der Weigel bleibt, der Weigel steht, der Weigel ist sogar der Spieler in der Bundesliga, der die meisten abgefangenen Bälle zu verzeichnen hat, wer hätte es gedacht. Und daneben spielt, und jetzt kommt natürlich die Frage, ich vermute mal, gar nicht so leicht zu beantworten, und ich nehme jetzt meine Antwort einfach vorweg und sage, Sander.
Ja, das kurze Überlegen macht deutlich, dass es nicht so einfach ist. Ich habe auch überlegt, vorhin schon, weil ich ja wusste, die Frage wird kommen. Sie kommt jetzt immer noch nicht mit voller Überzeugung, aber auch vom Gefühl her, also zum einen, weil er in Bochum gespielt hat im letzten Spiel, zum anderen, weil er auch jetzt keine Reisestrapazen hatte, dass es dann wieder mit Philipp Sander beginnt. Also falsch wird diese Entscheidung wahrscheinlich sowieso nicht sein. Rocco Reitz sicherlich in allen Spielsituationen einer, der dann auch gut reinkommt, vielleicht sogar auch der bessere Joker als Sander. Deswegen sagt mein Gefühl mir jetzt auch, wenn ich das so alles abwäge, auch, dass dann Philipp Sander wieder beginnt. Ja, aber also die Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. Also, dass Julian Weigel spielt schon, aber ja, also 60-40 für Sander, aber ist ja die Mehrheit.
Ja, wie gesagt, gute Situation für den Trainer. Und noch ein Wort zu Rocco Reitz. Also, ne, es ist jetzt wirklich eine Entscheidung, bei mir sogar würde ich sagen 51-49. Beide bringen halt so kleine unterschiedliche Dinge mit ins Spiel rein. Und ich glaube, gegen Stuttgart braucht es ein bisschen mehr defensive Stabilität und weniger, dass du von der Doppel-6 aus so kreativ wirst. Das ist ja eher der Part von Rocco Reitz dann. In der Konstellation mit Sander ist dann ja eher Julian Weigel der ein bisschen mehr nach vorne initiieren soll, aber das auch sicherlich anders als Reitz das tut, der mit sehr viel Energie immer unterwegs ist. Weigel tut das dann doch eher mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit. Und ich glaube, das wird gerade gegen die Stuttgarter wichtig sein, dass man da in der Zentrale gut aufgestellt ist und noch ein bisschen mehr diese 6-4-Konstellation hat. Ich habe ja geschrieben, dass so ein paar Parallelen zur Favre-Zeit bei Sioane jetzt zu sehen sind, und dieses 6-4 ist in Teilen ja dann auch so gegeben. Das heißt also, dass die 6, die Doppel-6 und die 4 Verteidiger, dass die schon hauptsächlich defensive Aufgaben haben und die für vorne dann so ein bisschen, schöner Begriff, freigeistig dann auch das Spiel machen sollen, so wie es damals auch eben bei Favre war. Und deswegen jetzt in dem Fall für Sander, aber wie gesagt 51-49, also ärgerlich für Rocco Reitz, wenn es so kommt. Ne? Gut, ne? Ist dann trotzdem nicht, wie eng das auch immer ist, nicht auf dem Platz. Aber ja, guter Joker-Typ und wird mit Sicherheit seine Einsatzminuten bekommen. Ja, und vorne, Yannick, müssen wir was diskutieren oder sagen wir einfach lassen?
Nee, ich glaube, wir können diskutieren, wer als Erster reinkommt vielleicht. Das ist also eine Diskussion, die ein bisschen mehr Stoff bietet. Nee, ich also rechne auch damit, dass jetzt vor allen Dingen diese Kreativ-Kombi Stöger-Player, die ja doch da richtig viel beisteuern können, dass die nicht aufgelöst wird. Ist, glaube ich, auch gegen eine vielleicht noch nicht so gesicherte, nicht so sattelfeste Defensive die bessere Wahl. Und Robin Hack ist ja auch vielleicht noch gar kein Startelf-Kandidat, nur weil er jetzt einmal auch dieses Testspiel hatte. Vielleicht sowieso auch körperlich nochmal wichtig, dass er sich jetzt über Jokers einsetzt. Anbietet. Nee, es gibt einfach eine schöne Variabilität mit den vier da vorne. Klar, bei Kleindienst ist klar, wo man ihn findet, im Strafraum, wahrscheinlich in der Nähe des 5-Meter-Raums, aber der Rest ruschiert ja dann doch ein bisschen drumherum. Ich meine, selbst Stöger kann ja da mal rechts auftauchen, Honorar links und Player auch überall. Also ja, das ist eine gute Ausgangsposition und ich würde dann tatsächlich sagen, zu gegebener Zeit, ob jetzt in der 58., 63., 73. oder wann auch immer, kommt Robin Hack für Alassane Player ins Spiel.
Das ist zumindest mal eine Option. Aber vielleicht kommt ja auch, je nach Spielstand, der Kollege Tschwanscharer rein. Dann wäre es wieder der Wuchtbrummensturm, wie er.
Aber da der kurze Einwand. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn er nicht der Erste wäre, denn das würde bedeuten, dass Borussia führt.
Ja, wenn er reinkommt.
Nee, wenn er reinkommt, glaube ich, liegt Borussia zurück, wenn er als Erster reinkommt.
Ja, genau. Wie gesagt, das wäre die Variante, um dann eben was zu verändern. Und Robin Hack wäre sicherlich der bei einer Führung nochmal nachlegen soll, der den VfB dann wirklich unter Strom halten soll. Wobei ja beide nochmal einen anderen Speed mit reinbringen. Das muss man ja sagen, Norton Gumu ja auch. Und das ist ein großer Vorteil, den Ceoane jetzt ja hat, dass er einfach in Hack und in Gumu und in Tschwanscharer 3 hat, die dann auch wirklich einen Gegner nochmal richtig beschäftigen können, alleine mit ihrer Geschwindigkeit. Und das macht gerade, wenn man führt, natürlich eine Menge aus. Und ja, in Bochum hat sich das auch ausgezahlt. Thomas Kruhlke hat das ja mal nachvollzogen, dass die Joker in dieser Saison wirklich ganz gut gesetzt wurden von Ceoane und auch wirklich was gebracht haben. Erinnern wir uns an Rocco Reitz, der ja auch reinkam in Bochum, den Ball abfing. Er ist übrigens die Nummer 2 hinter Weigl bei den abgefangenen Bällen in der Bundesliga, zusammen mit Benjamin Henrichs von Leipzig.
Und in deutlich weniger Einsatzminuten,
genau, muss man ja sagen. Genau, das ist so. Und dann hat er sofort umgeschaltet und das 2:0 vorbereitet. Also das war schon sehr effektiv. Deswegen sind diese Wechsel sind schon wichtig. Und auch, dass die Wechselspieler on fire sind. Und wenn man dann sagt, okay, der Hack hat jetzt einen Dreierpack gemacht, der Tschwanscharer will natürlich dranbleiben an Kleindienst und Ngumu will natürlich auch sich in Szene setzen, das ist ja auch klar, er will ja nicht da jetzt für immer die Nummer, was weiß ich, die Nummer 6 im Sturm sein, also von daher, da ist genug Anlass, sich ein bisschen zu zeigen und bisher hat das ganz gut geklappt und ja, ich bin wirklich gespannt, also ich hatte mit Winnie Schäfer, mit unserem Kolumnisten gesprochen, der uns ein bisschen was zum Spiel schreibt, der hat ja beide bei Borussia gespielt, hat den VfB trainiert und ja, der sagt, der hat richtig Bock auf das Spiel, erwartet ein Spektakel, Yannick, und ich glaube, wenn man sich so die Torbilanzen beider anguckt, vor allem auch hinten, dann könnte das so dazu führen, ne?
Das, dann nehme ich direkt deine Vorlage an, weil es mir die Chance bietet, mal vorzulegen beim Tippen.
Das war das Ziel.
Ja, super gut, Kevin Stöger, vielen Dank. Dann verwandle ich mal eiskalt wie Tim Kleindienst und sage, Borussia gewinnt 3:2.
Das würde quasi das Leverkusen-Spiel spiegeln und das Torfeld nach dem Ende des Spiels quasi per Elfmeter für Deutschland.
Genau, am Sonntag.
Ja. Dann 3:2. Ich hätte jetzt tatsächlich 3:1 gesagt, so wie meine ich in der vergangenen Saison. Und dann sage ich das auch, wobei ich auch ein 2:2 für möglich halte, weil dann meine These, ich habe ja gesagt, es fallen 4 Tore, genauso gut zutreffen würde. Aber ich glaube, dass Gladbach gewinnt. Ich finde, es muss auch sein. Du musst dieses Heimspiel als Gladbach gewinnen, weil jetzt wieder 2 Heimniederlagen gleich zum Start. Danach geht's dann nach Frankfurt. Da muss man den Kontext ja auch sehen, zum Auswärtsspiel. Also da wäre schon extrem, extrem, extrem wichtig, dieses Heimspiel zu gewinnen für den Kopf, auch für die Forderung von Rainer Bonhoff, den Borussia-Park wieder zur Festung zu machen. Zum anderen, wie gesagt, dann nicht nach Frankfurt zu fahren mit dem ja, mit dem Druck irgendwas holen zu müssen, sondern dass man da vielleicht einigermaßen entspannt und dann auch, Yannick, es wäre ja auch ein statistisches Novum, glaube ich, also zumindest ein relatives Novum aus der jüngeren Vergangenheit für Gladbach, wenn man jetzt 2 Spiele in Folge gewinnt.
Ja, so jung ist die Vergangenheit gar nicht mehr. Es gibt Kinder, die sind 2 Jahre und 5 Monate alt, die das noch nicht erlebt haben, dass Borussia in einer Saison 2 Bundesligaspiele hintereinander, also ja, eingeschult sind sie jetzt noch nicht, aber ja, sind es ja auch keine Säuglinge mehr. Deswegen, ja, im März 2022 ist es Borussia zum letzten Mal gelungen, 2 Spiele nacheinander zu gewinnen. Der letzte Cheftrainer, der das geschafft hat, muss ich jetzt überlegen, hat Adi Hütter das davor geschafft, denn er saß ja nicht auf der Bank bei diesen Spielen. Es war ja sein Co-Trainer Peintinger, der das hinbekommen hat. Danach gab es diese Siege, letzter Spieltag gegen Hoffenheim, erster Spieltag gegen Hoffenheim, auch mit verschiedenen Trainern. Ja, also diese Durststrecke, die ist schon extrem lang. Ich glaube, es gibt nur eine längere, da war sogar eine Zweitliga-Zeit dazwischen. Ja, das könnte man jetzt einfach mal beenden. Wir haben, glaube ich, jedes Mal, wenn es die Chance gab, in letzter Zeit einen Text drüber geschrieben. Machen wir jetzt einfach mal nicht. Mal schauen, vielleicht erledigt sich das Thema dann und dann machen wir danach, nach diesem, falls er gelungen ist, einem Sieg, einen Haken drunter und hinter, drunter und hinter und drinter, Matthias Ginter, ja, und beerdigen das vielleicht. Das könnte Borussia schaffen, wir können das nicht. Deswegen, ja, ist dann entscheidend, wie immer, auf dem Platz.
Jo, und da, wie gesagt, bin ich gespannt. Wir beide werden ja im Stadion sein und uns das Ganze anschauen. Also egal, wo jetzt gerade im Rheinland Fußball gespielt wird, wir gehen hin. Also, ob Deutschland spielt, ob Gladbach spielt, ob Stuttgart spielt, egal. Wir waren ja auch gegen Leverkusen schon dabei. Bochum ist nicht Rheinland, falls du das jetzt anmerken wolltest. Das ist
Ruhrgebiet. Nein, das ist Westfalen, natürlich ganz eindeutig.
Genau, und dann auch noch Ruhrgebiet. Das muss man in dem Fall ja fast noch spezifizieren. Ja, also im Rheinland gucken wir alles zusammen und werden, ja, ich glaube auch wirklich, dass es ein gutes Spiel wird, weil Stuttgart muss ja wirklich auch gucken, dass sie das erste Spiel gewinnen und dann vielleicht mit einem Erfolgserlebnis auch diese Champions League-Saison beginnen. Und da wird der Hoeneß mit Sicherheit auch alles dran setzen, seine Mannschaft dahingehend zu motivieren, weil jetzt noch eine Niederlage. Man kennt ja auch so ein bisschen den VfB, da ist schnell Unruhe unterm Dach und deswegen. Also da sind richtig gefordert, beide Mannschaften. Und ich glaube, so wie die Trainer drauf sind, wird man das eher offensiv versuchen zu klären als defensiv. Und deswegen freuen wir uns auf einen schönen Fußballnachmittag. Leverkusen war gut, 5 Tore gesehen. Deutschland war gut, 5 Tore gesehen. Von daher ist ein 3-2-Tipp ja gar nicht so schlecht.
Das stimmt. Und 5 Tore im Testspiel der U23 mit Profibeteiligung gegen Venlo. 4-1 ist es ja ausgegangen. Also ja, vielleicht sind es die 5-Tore-Wochen. Mal schauen. Wir rechnen nächste Woche ab. Ja, und man muss ja sagen, es gab jetzt viele Monate, wo man hier montags im Podcast saß und dachte, oh, was gibt das am Samstag? Und da wird sich hinten reingestellt und da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, 7 Defensive auf dem Platz und es wird schlecht anzusehen sein und wahrscheinlich auch schlecht enden. Aber jetzt ist man doch mal einfach gespannt, freut sich drauf auf guten, sehenswerten Fußball in am besten allen Facetten. Und ja, dann wäre es ja auch schon zum Beispiel mal weniger schlimm, wenn es dann auch einfach mal sportlich und vom Ergebnis her nicht hinhaut, wenn der Rest gestimmt hat. Aber das sollte natürlich der Anspruch sein, dass am besten alles stimmt. In dem Sinne freuen wir uns drauf und analysieren das Ganze hier nächste Woche.
Ein sportverbundenes Vergnügen. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.